Ja, nochmal herzlich willkommen zu unserem Seminar Taumelbecher Israel. Ich möchte kurz ein paar Vorbemerkungen machen. Es geht mir jetzt nicht um die Tagespolitik in erster Linie oder um Aussagen, was die UNO sagt oder die EU sagt oder was der ein oder andere Politiker sagt, sondern es gibt im Grunde nur eine Grundlage, auf der ich mich mal bewege, und zwar auf der Grundlage des Wortes Gottes. Das, was die Bibel sagt zu diesem Thema, und ich weiß, das sind herausfordernde Themen, die uns auch unter die Haut gehen. Und wenn wir in dieser Konferenz sind und wir haben gehört, dass David Wilkerson immer wieder darüber gesprochen hat, was Jesus bewegt, was er auf dem Herzen trägt, dann glaube ich, dass das eines seiner Themen ist, das er auf dem Herzen trägt. Und deshalb geht es mir sehr stark darum, dass nicht alle Fakten jetzt da sind, sondern dass wir das verstehen vom Herzen Gottes zu seinem Volk Israel. Und ich möchte einfach gerne beten mit uns, bevor wir in dieses Thema einsteigen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir da sein dürfen und dass du uns zusammengebracht hast. Und Herr, es geht so darum, zu verstehen, was auf deinem Herzen ist. Und ich bitte dich jetzt, dass du durch deinen Geist Gnade schenkst zum Reden und Gnade zum Hören, Herr. Und dass wir miteinander angesprochen sind und gepackt sind von dem, was dir wichtig ist, was du tust in diesen Tagen, was du weiter tun willst, Herr, wo deine Treue und deine große Liebe zu deinem Volk Israel sichtbar wird. Hab Dank dafür, Herr Jesus, dass wir in allen Stücken mit dir rechnen dürfen, dass du selber redest zu uns jetzt. Amen. Amen. Als ich ein kleiner Junge war, hat mein 6 Jahre älterer Bruder mir eines Tages etwas gezeigt. Er hat in meine Hand eine Lupe gelegt und er fuhr dann mit meiner Hand mit dieser Lupe nach oben und nach unten. Ich war total fasziniert als kleiner Junge, wie die Schrift sich da so verändert hat, mal groß und mal klein. Und das war eine ganz interessante, spannende Sache. Aber plötzlich, da war ein Punkt und da hat er meine Hand gehalten und dann geschah was. Dann fing das Papier an zu brennen. Und so ähnlich, denke ich, ist es auch mit diesem ganzen Geschehen im Nahen Osten in Israel. Gott hat die Hand der Welt und der Völker immer wieder gehalten in unterschiedlicher Art und Weise. Oft war dieses Land überhaupt nicht wichtig. Dann wurde es langsam wieder ein Stück wichtiger. Und jetzt, denke ich, sind wir an dem Punkt, wo diese Situation zum Brand kommt. Wo das alles, was die Bibel uns sagt und was die Bibel vor langen Zeiten vorausgesagt hat, uns fordern wird mehr als jemals zuvor. Ich glaube, dass 3 Dinge auf Gottes Herzen sind. Zum einen die Vollendung des Missionsbefehls. Zum anderen das Rufen seiner Gemeinde, eine reine Gemeinde. Wir sind in diesen Tagen, denke ich, angesprochen von den Aussagen von Pastor Wilkerson. Aber das Dritte, die Wiederherstellung Israels. Und die wird uns fordern, auch als Gemeinde Jesu, mit der Frage, was machen wir mit der Situation? Wie gehen wir damit um? Gehen wir genauso wie die Welt, die Gott nicht kennt, mit der Situation um? Oder wagen wir, zu Gott zu stehen in der Situation und zu seinem Wort? Wir werden die ganze Situation nie verstehen, wenn wir nicht zur Bibel zurückgehen und erkennen, dass hier Dinge passieren, die absolut in der Bibel vorausgesagt sind. Und deshalb möchte ich ganz an Anfang gehen. Und zwar zu diesem Bund, den Gott mit Abraham macht. Und wir möchten kurz einige Textstellen durchgehen aus dem 1. Mosebuch und möchten einiges über diesen Bund hören. Da heißt es in 1. Mose 12, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen und will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir werden alle Geschlechter der Erde gesegnet sein. Einige Verse später, in Vers 7 im gleichen Kapitel, erscheint der Herr Abraham nochmal. Und dann sagt er, deine Nachkommen will ich dieses Land geben. Und Abraham baut dann zur Anbetung des Herrn einen Altar. Genauso, wenn wir nur ein Blatt weiterschlagen und gehen ins 13. Kapitel, da heißt in Vers 14, und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, erheb doch deine Augen und schaue auf von dem Ort, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen, denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir geben und deinen Nachkommen für ewig. Ich möchte dieses Wort bewusst betonen, für ewig. Wir gehen weiter und wir sind im 15. Kapitel. Eigentlich müssten wir das ganze Kapitel dort lesen. Aber die Auseinandersetzung oder das Gespräch, das Gott mit Abraham hat, war wieder, dass Gott sagt, Abraham, ich habe einen großen Lohn für dich. Und Abraham sagt, Herr, wie soll mein Lohn aussehen? Ich habe ja keine Kinder, ich habe keine Nachkommen. Und Gott lässt ihn dann in diese große Verheißung schauen und sagt, so wie die Sterne am Himmel werden deine Nachkommen sein. Und dann sagt Abraham, aber was soll das Zeichen sein, dass es wirklich passiert? Weil Gott hat ihm nämlich noch versprochen dort, genauso in Vers 7, ich will dir auch das Land zum Besitz geben. Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Jetzt geht Gott mit Abraham einen Weg, der in der damaligen Zeit für Bündeschlüsse normal war. Und zwar, es werden Tiere geteilt. Und normalerweise gehen beide Bundespartner durch diese Tiere durch. Und das sagt dann aus, dass so wie diese Tiere geteilt sind, machen diese beiden einen Bund miteinander. Und so wie diese Tiere gestorben sind, soll jeder auch sterben, wenn er den Bund nicht einhält. Normalerweise wurden so in der Art und Weise Bündnisse geschlossen in der damaligen Zeit. Genau das Gleiche macht Gott mit Abraham. Aber da gibt es einen Unterschied. Wenn wir genau diesen Text anschauen, dann kommt ein Augenblick, nachdem die Tiere geteilt sind, dass Abraham in einen tiefen Schlaf fällt. Und dann zeigt ihm Gott ein Stück der Geschichte, die kommen wird, über seine Nation in Knechtschaft. Und Abraham ist immer noch nicht wirklich beteiligt. Er sieht die Dinge, die Gott ihm zeigt. Aber dann, am Ende der Geschichte, da heißt es in Vers 17, und es geschah, als die Sonne untergegangen war und Finsternis eingetreten war, siehe da ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hin und her fuhr. Wer geht hier durch den Bund? Wer die Bibel kennt, weiß ein Bild Gottes. Gott selber geht durch den Bund. Wer geht nicht durch? Abraham. Interessanterweise. Das heißt, wir müssen verstehen, dass Gott hier mit Abraham seinen Bund schließt ohne Bedingung. Es gibt später einen Bund am Sinai, der war mit Bedingungen verknüpft. Aber dieser Bund am Anfang war ohne Bedingung, war nicht abhängig, dass Abraham alles richtig macht, sondern Gott alleine geht durch. Und deshalb, wenn wir die Geschichte verstehen möchten, dann müssen wir von der Situation ausgehen und uns die Frage stellen, was waren die Bundesaussagen, die Gott Abraham und seine Nachkommen gemacht hat. Er wird sie zum großen Volk machen. Ich will dir einen großen Namen machen. Du sollst ein Segen sein. Aber auch, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Er will ihm das Land geben und in dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet sein. Und das andere, was uns dann auch damit ganz klar und deutlich wird, dass die Qualität des Bundes sehr, sehr klar bestimmt wird. Die Bibel spricht vom ewigen Bund. Wie lange ist ewig? Hat aufgehört irgendwann, oder? Die Bibel spricht von diesem bedingungslosen Bund. Aus der Liebe und aus der Ehrenanerkennung, die Gott zu Abraham hat. Der Bund hängt von der Treue Gottes ab. Der Bund geht über Isaak weiter. Und auch das sagt uns die Bibel ganz klar. Wenn wir im 17. Kapitel miteinander lesen. Dann kommt diese große Aussage, dass nachdem ja Ismael schon geboren war, mit dieser Hilfskonstruktion, mit der Magd, die wir ja kennen, dass dann Gott sagt, dass Sarah Kinder haben wird. Und dann sagt Abraham in Vers 18, möchte doch Ismael vor dir leben. Das heißt vielleicht so, mach's doch mit Ismael. Nimm ihn doch. Und Gott sprach, nein. Nicht Abraham, nicht ein Mensch. Aber Gott sagt nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Gott sagt nein. Aber dann kommt wieder dieses Aber Gottes. Dann heißt es, aber auch für Ismael habe ich dich erhört. Siehe, ich will ihn segnen und werde ihn fruchtbar machen und ihn sehr, sehr mehren. 12 Fürsten wird er zeugen und ich werde ihn zu einer großen Nation machen. Also Gott segnet auch Ismael. Und jetzt kommt wieder ein Aber. Aber meinen Bund werde ich mit Isaak aufrichten. Das ist deshalb wichtig, weil wenn wir den Koran anschauen, dann sehen wir, wie die Dinge verändert wurden. Im Koran wird dieser Bund und diese Achtung Gottes Ismael zugeschrieben. Es wird einfach umgedreht. Und da steckt schon ein Stück Kampf drin, den wir kennen und in dem wir heute genauso stehen. Und deshalb, dieser Bund wird mit Isaak und seinen Nachkommen weitergeführt. Eine andere Aussage an anderer Stelle, Gott beeidet diesen Bund. Und genauso, Gott hat diesen Bund mit seinem Namen verknüpft. Und eines sollten wir nie vergessen, wenn Gott seinem Volk Israel nicht treu bleibt, wieso sollte er uns treu sein? Machen wir uns da gar nichts vor, wir sind nicht besser. Wieso sollte Gott uns seine Treue halten, wenn er es nicht für sein Volk Israel tut? Und mit diesem Bund und mit dieser Zusage Gottes wird dieses Volk ein ganz besonderes Volk. Und deshalb kein Volk wie jedes andere. Obwohl Israel heute sehr gern ein Volk wäre wie jedes andere. Und manchmal auch israelische Politiker sagen, wir möchten endlich eine normale Nation sein. Und Israel hat all die Probleme und all die Schwierigkeiten und all die Sünden, die die Welt auch hat. Und möchte gerne was ganz Normales sein. Aber Gott hat sie nie ein normales Volk sein lassen, sondern sie waren immer ein besonderes Volk. Und das Besondere an diesem Volk, das finden wir auch wieder ganz klar und ganz deutlich in der Bibel, nämlich ein auserwähltes Volk. Schon ganz am Anfang, als sie in Ägypten waren, da spricht Gott von Israel als seinem erstgeborenen Sohn. Sieht man das nicht? Er sagt, Israel, mein erstgeborener Sohn. So redet er zu Pharao, sagt, lass meinen Sohn ziehen. Und genauso in anderen Aussagen, die ich hier an dieser Folie kurz skizziert habe, in 2. Mose 19, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Oder 5. Mose 7, 6, denn du bist ein heiliges Volk deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Es gibt zwei zentrale Auswahlen Gottes. Das eine ist dieses Volk Israel und das andere sind Einzelpersonen aus allen Nationen, die Gemeinde. Beide hat Gott erwählt zu seinem speziellen Eigentum. Und dann sagt uns die Bibel auch in Jesaja 43, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ein schöner Text, den wir auch immer gern verwenden. Ich liebe ihn, aber er gehört eigentlich heilsgeschichtlich Israel. Und natürlich die Frage, warum? Warum hat Gott dieses Volk erwählt? Dieses Volk war kein besonders gutes Volk. Im Gegenteil, Gott sagt an einer Stelle zu ihnen, ihr seid ein halsstarriges Volk. Oder Mose hat gewaltige Probleme mit ihnen. Aber da heißt es in 5. Mose 7, nicht hat euch der Herr angenommen und erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er den Vätern geschworen hat. Da gibt es einen jungen Mann und der hat hunderte von Frauen um sich rum. Und eine erwählt er, weil er sie liebt. Und jetzt diskutiere mit ihm. Die anderen sind doch viel schöner, sind reicher, sind besser, wissen mehr. Was sagt er? Ich habe sie geliebt. Und da liegt die Wahl Gottes drin. Und jetzt können wir mit Gott streiten. Aber Gott lässt nicht mit sich streiten. Sondern Gott hat sich entschieden, dieses Volk als sein Volk zu nehmen. Genauso wie er sich entschieden hat, sie und mich zu nehmen. Warum? Weil er uns liebt. Und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar die Frage, wie lange gilt diese Erwählung? Hat die überhaupt noch was zu sagen heute? Ist die nicht längst vorbei? Bestimmt die überhaupt noch was in dieser Zeit? Und da liegt ein wichtiger Punkt drin. Denn selbst Christen haben ganz große Probleme an der Stelle. Dass sie nicht glauben, dass Israel das erwählte Volk heute noch ist. Wenn das jemand fragt, wenn da jemand in Probleme kommt und sagt, gilt es noch für heute, dem möchte ich einfach vorschlagen, dass er seine Bibel aufschlägt in Jeremia 31. Und ich lese dort Vers 35 bis 37. Und dann kann jeder die Frage selber beantworten. So spricht der Herr, der die Sonne gesetzt zum Licht über den Tag, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zum Licht über die Nacht, der das Meer erregt, das seine Wogen brausen. Herr der Heerscharen ist sein Name. Und jetzt hört gut zu. Wenn diese Ordnungen von meinem Angesicht weichen, spricht der Herr, dann soll auch die Nachkommenschaft Israels aufhören, eine Nation zu sein, vor meinem Angesicht alle Tage. Gibt es noch Sonne, Mond und Sterne? Gibt es die Ordnungen Gottes noch? Das reicht noch nicht, Gott geht noch weiter. Da heißt dann im nächsten Vers, so spricht der Herr, wenn die Himmel oben gemessen und die Grundfesten der Erde unten erforscht werden können, dann will auch ich die ganze Nachkommenschaft Israels verwerfen, wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Sind die Himmel vermessen? Sind die Grundfesten der Erde erkannt in allem? Nein. Dann sagt Gott, wenn das wäre, dann würde er Israel verwerfen, wegen all dem, was sie getan haben. Also Gott sagt nicht, ich bleibe bei dieser Erwählung, weil sie so gut sind oder weil sie alles richtig machen. Sondern Gott bleibt bei der Erwählung aus seiner Liebe heraus. Genauso wie er bei der Erwählung von uns bleibt, aus der Liebe heraus. Nicht, weil wir alles immer richtig machen. Und wer es neutestamentlich braucht, den möchte ich einfach an Römerbrief erinnern. Römer 9 bis 11 sowieso, da heißt es in Kapitel 11, Vers 1, so frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Geschlecht Abrahams, aus dem Stamm Benjamins. Paulus sieht sich gewissermaßen als ein Erster, den Gott errettet. Und er sagt nie, Gott wird sein Volk nicht verstoßen. Und dann kommt eine Passage, die wir so wenig verstanden haben im Christentum. Da heißt es in Vers 28, im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen. Sie lehnen das Evangelium, wie wir es neutestamentlich kennen, ab. Aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Die beiden Dinge müssen wir unterscheiden. Wir können nicht erwarten, dass Israel morgen so als Ganze schnell sich bekehrt zu Jesus. Der Punkt kommt. Aber vielleicht nicht morgen, wenn du gerade nach Israel gehst. Ich komme gerade von dort. Und das andere im gleichen Kapitel Römer 11, Vers 11. So frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern sollte. Und dann Vers 12, wenn aber schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist und ihre Schande Reichtum für die Heiden, wie viel mehr wird es Reichtum sein, wenn ihre Zahl vollendet wird? Hier liegt ein großes Geheimnis Gottes drin. Dass Gott sein Volk zur Seite gestellt hat. Warum? Damit wir aus den Nationen das Heil erfahren. Paulus betet an über diesem Geheimnis im Römerbrief und sagt, wer kann das ergründen? Aber genauso wie Gott sein Volk zur Seite gestellt hat, wird er es wieder nehmen und hat es wieder genommen und wird mit seinem Volk Israel genauso sein Ziel erreichen. Und dann heißt es in Römer 11, Vers 15, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was ist ihre Annahme anders als Leben aus den Toten? Wir gehen auf einen Punkt zu. In der Geschichte Gottes, mit der Welt und mit dem Volk, dass wir erleben werden, dass Gott dieses Volk rettet auf einen Tag. Und das wird Leben aus den Toten sein für die ganze Welt. Möchte Gott uns das Geheimnis öffnen, um was es geht, wenn es um Israel geht und um das, was Gott da tut. Und das andere, was dieses Volk so besonders macht, es ist ein Volk der Prophetie. Hat jemand schon mal eine Prophetie über Deutschland in der Bibel entdeckt? Wir sind da immer so stolz und so groß. Oder Amerika? Da gibt es Aussagen vielleicht, die wir dann gern nehmen und sagen, ja, da spricht Gott was Gutes und das nehmen wir auch. Aber wir sind kein Volk der Prophetie in diesem biblischen Sinn. Und da sagt er, die Sklaverei Ägypten, die Befreiung aus Ägypten, die Verheißung des Landes Kanaan, der Götzendienst im Land, den Gott voraussagt, ein Zentrum der Anbetung mit Jerusalem, die Gefangenschaft des Nordreich in Assyrien, des Südreich in Babylonien, die Zerstörung des Tempels, die Rückkehr von Babylon her, die Zerstörung, die Jesus voraussagt, vom zweiten Tempel, die Zerstreuung unter alle Nationen, die Verfolgung und Unterdrückung durch die Nationen und die Rückführung aus den Nationen. Das sind 13. Und das sind nach Adam Riese 76%. Glauben wir, wenn Gott 76% seiner prophetischen Aussagen über das Volk Israel erfüllt hat, dass er dann die restlichen paar Prozent nicht auch noch erfüllt? So treu, wie Gott mit seinem Volk gegangen ist, durch Höhen und Tiefen, wird er genauso in der Vollendung sein. Und da sagt die Bibel was über die Versiegelung der 144.000, über die Belagerung Jerusalems durch alle Völker, über die Wiederkehr des Messias und über das Königreich des Messias. Die paar Prozent machen Gott sicher, keine Probleme, sondern die Erfüllter genauso. Aber eines dürfen wir auch nicht vergessen. Die Erwählung Israels ist verbunden mit sehr viel Leid. Es gibt eine Geschichte, wie ein jüdischer Mann in den Himmel kommt und er trifft Gott und sagt, Gott, ich habe eine Frage an dich. Waren wir wirklich das auserwählte Volk? Und Gott sagt, ja. Und dann sagt dieser Mann, dann habe ich einen Wunsch, wählt ihr nächstes Mal ein anderes Volk. Natürlich eine Geschichte. Das wird sicher keiner sagen im Himmel. Denn dort verstehen wir auch alles, was wir jetzt nicht kennen und nicht verstehen. Aber es zeigt was. Es zeigt, dass mit dieser Auswahl, dieser Erwählung Gottes, auch andere Dinge verbunden waren, dass Gott sehr, sehr genau mit seinem Volk umgeht. Und dass dieses Volk auch immer ein ungeheuer umkämpftes Volk war. Wenn wir Zeit hätten, dann könnten wir die Kriminalgeschichte anschauen in der Bibel, die der Teufel sich leistet, um dieses Volk umzubringen. Ich habe nur ganz kurz ein paar Stationen. Wir erinnern uns an Ägypten. Der Pharao, der den Hebammen, den Jüdischen sagt, wenn es ein Sohn ist, der geboren wird, dann bringt ihn um, wirft ihn ins Wasser. Oder die Geschichte von Bileam, der von Balak, dem Amalekiter, geholt wird, mit einem einzigen Auftrag. Er sagt, da sehe ich dieses Volk. Und jetzt geh hin und fluche sie. Interessant, was er über Bileam sagt. Er sagt nämlich dort, der, den du segnest, der ist gesegnet. Und der, den du fluchst, der ist geflucht. Das Gleiche hat Gott aber für sich selber gesagt. Und jetzt gibt es einen Konflikt. Denn jetzt hat plötzlich dieser Prophet Bileam ein riesiges Problem. Wie soll er die fluchen, die Gott nicht flucht? Und es ist ja diese interessante Geschichte der Dummheit von uns Menschen. Wie dieser König, der Amalekiter, ihn von einem Berg zum anderen bringt. Schau sie von da an, vielleicht geht's dann, sie zu verfluchen. Und noch ein Stück mehr Geld dazu. Freunde, das sind die Dinge, die immer wieder passiert sind. Wie kriegt man dieses Volk um? Und ich komme gerade von Israel, ich möchte es ganz deutlich sagen, dieses Volk kämpft im Moment wieder ums Überleben. Wenn ich so ganz menschlich jetzt rede. Es geht wieder um genau das Gleiche. Was machen wir mit diesem jüdischen Volk in diesem Land? Und dann gibt es die Geschichte von Haman. In der Geschichte der Königin Esther. Da beginnt das, was wir eigentlich als Antisemitismus bezeichnen. Wobei Antisemitismus ein schwieriges Wort ist, denn semitische Völker sind ja nicht nur Juden. Eigentlich müsste man ja sagen Anti-Judaismus oder Anti-Israelismus oder wie auch immer. Aber was war der Punkt? Haman war jemand, der dieses Volk umbringen will, nur aus einem Grund. Weil sie anders sind wie die anderen Völker. Es war keine Revolution, es war kein Aufstand, sie waren treu. Treu ihrem König. Und Haman sagt, bring sie um. Man sagt, wenn wir ganz springen in unsere Geschichte hinein, die Juden in Deutschland waren assimilierter als assimiliert. Sie hatten keinen Aufstand geplant. Und da war wieder einer, der sagt, bring sie um. Bring sie um. Warum? Wenn sie nicht da sind, gibt es keine Vollendung der Heilsgeschichte. Genau wie damals, als Jesus kommt. Als Jesus in diese Welt reinkommt und Herodes mitkriegt, da gibt es einen König. Was sagt er denn? Bring die Kinder alle um. Denn wenn es den nicht gibt, gibt es keine, sag ich's mit unserem Verständnis, keine Heilsgeschichte. Wenn es kein Israel gibt, wenn es kein Volk im Land gibt, gibt es keine Vollendung der Geschichte Gottes. Machen wir uns da gar nichts vor. Und eines bin ich ganz tief überzeugt. Der Teufel kennt die Heilsgeschichte viel besser als wir. Er weiß ganz genau, was kommt. Und er läuft dagegen an. Und er versucht immer und immer wieder das Gleiche. Er versucht, dieses Volk umzubringen. Lass mich noch was sagen dazu. Jesus sagt, als er weint über Jerusalem und er seine Trauer ausdrückt, wie oft wollte ich dich sammeln, wie eine Henne ihre Küchlein, und du hast nicht gewollt. Was sagt er dann? Verflucht seid ihr auf ewig? Nie mehr will ich was von euch wissen? Was sagt er? Ich werde erst wiederkommen, wenn sie sagen, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wenn es aber kein Volk im Land gibt, wer sagt, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn? Wisst ihr, von einem müssen wir uns verabschieden. Jetzt kommen wir an einen ganz, ganz schwierigen Punkt. Wir müssen uns verabschieden von der sogenannten Enterbungslehre oder Ersatztheologie. Es fällt mir sehr schwer, darüber zu sprechen. Denn diese Lehre der Kirche und des Christentums war meiner Ansicht nach Satans Theologie zur Zerstörung des Volkes Gottes. Der Teufel hat verschiedene Möglichkeiten, wie er dieses Volk angreift. Ich habe hier ein Bild auf dieser Folie und dieses Bild ist zwar eine Bildmontage, aber die beiden Figuren rechts und links, die sind richtig. Die gehören dahin. Und zwar sind es zwei Figuren, die am Straßburger Münster sind. Ich weiß nicht, wer es schon gesehen hat mal. Und das eine, diese eine Frau stellt die Kirche dar. Und zwar diese Frau. Und schaut sie euch an. Stolz, mit Kreuz und Schwert, überheblich. Und ihr gegenüber steht die andere Frau. Das ist die Synagoge. Mit dem gebrochenen Stab, mit der Tora-Rolle in der Hand, mit gebundenen Augen. Und der Feind hat was geschafft. Ich habe nicht die Zeit, in alle Einzelheiten jetzt reinzugehen, aber wenn wir die Geschichte genau anschauen, dann war es natürlich so, dass es schon in der Bibel Probleme gibt mit den Juden, die gegen das Evangelium sind, wie Paulus sie ja auch in die Auseinandersetzung dann immer wieder bringt. Und dadurch gab es natürlich auch die Situation, dass die Juden damals das Evangelium abgelehnt haben und bekämpft haben, bis hin in Gebete rein. Aber dann gab es eine Gegenreaktion. Und die war meiner Ansicht nach viel schlimmer. Und das war die Schuld der Kirche, die sich im Wesentlichen auf drei Dinge bezieht. Zum einen die Aussage, dass die Kirche das wahre Israel wäre. Ersatztheologie, Enterbungstheologie. Da wurde die Kirche und das Christentum anstelle Israels gesetzt. Und das Zweite, dass es hieß, die Juden leben nur als ein lebendiges Zeugnis des Fluches. Sie werden immer verflucht sein. Und das Dritte, die Juden sind Gottesmörder. Ich mag mich erinnern, wie ich mit einer Frau zu tun hatte, eine Jüdin aus Polen, die erzählt hat, wie sie als Kind an ein Seil gehängt wurde und immer rumgeschleudert wurde und die anderen Kinder schrien, Gottesmörder, Gottesmörder, Gottesmörder. Sie konnte nichts mit dem Ausdruck anfangen. Aber sie hat eines, sie hat gelitten unter dem, was man Christentum nennt. Und so können wir durch die verschiedenen Stationen durchgehen. Ich habe da nur so einige. Im Konzil in Nicäa 325, als die judenchristlichen Bischöfe nicht mehr teilnehmen durften, als das Osterfest entstanden ist, weil man nicht Passa feiern wollte. Und dann die Aussage, die damals der Gründer der Staatskirche Konstantin schrieb, denn es wäre außer jedem Maßstab ungebührlich, wenn wir in dem heiligsten aller Feste den Gehorsam der Juden, den Gewohnheiten der Juden nachfolgten. Lasst uns nichts gemeinsam haben mit diesem abscheulichen Volk. Oder ein Bischof Ambrosius, der erklärt, er hat Feuer an die Synagoge gelegt. Zumindest ist es so, dass die, die das getan haben, es auf meinen Befehl hin taten. Dies geschah, damit es keinen Ort mehr gäbe, wo Christus abgelehnt wird. Besser gesagt, die Synagoge wurde zerstört durch das Gericht Gottes. Oder Kaiser Theodosius II., verurteilt den Judaismus und stellt in seinem Kodex juristisch die Juden außerhalb der menschlichen Gemeinschaft. Es gibt einen Bericht aus der Zeit von Hitler her, als es hieß, auf einem Wagen waren 9 Menschen und 2 Juden. Außerhalb der menschlichen Gemeinschaft. Es beginnt nicht im Holocaust. Es beginnt viel, viel früher. Es beginnt in dieser Enterbungstheologie, die bis heute reingeht in viele Gruppen, Kirchen und Kreise. Augustinus, auch ein bekannter Kirchenmann, der sagt Folgendes: Gott lässt die Juden als Zeugnis für den Fluch existieren, der auf all jene herabkommt, die den Herrn Jesus ablehnen. Lasst sie unter uns leben, aber lasst sie leiden und beständig erniedrigt sein. Müssten wir nicht weinen als Christen? Chrysostomus, ein Mann, der Goldmund genannt wird, weil er so gut redet und so gut predigt, der sagt Folgendes: Die Juden sind das gemeinsame Verderben und die Krankheit der Erde. Sie seien Menschen, die vom Teufel besessen sind. Ja, sie sind wilder als die wilden Tiere, die ihre Nachkommen töten und dem Teufel weihen. Über die Synagoge predigt er, sie ist die Seele der Juden, selbst ein Domizil des Teufels. Ja, Juden beten den Teufel an, ihre Religion ist eine Krankheit. Für euch gibt es keine Besserung mehr, Gott hasst euch. Und dann, wenn wir sprechen über die zunehmende Entrechtung der Juden im Zeitalter des römischen Staatskirchentums, da wurden Menschen zwangsgetauft, jüdische Menschen, immer unterm Zeichen des Kreuzes. Und was war dann? Dann waren sie getauft, natürlich auch die Kinder, aber weil Juden ja keine christlichen Kinder erziehen durften, hatte man ihnen nachher die Kinder entzogen. Oder wenn wir an die schreckliche Zeit der Kreuzzüge denken, auch nur eine einzige Passage. Die Juden mussten zwischen der sofortigen Taufe oder dem Tod wählen. Mehr als 12.000 wurden ermordet, zahllose andere verübten Selbstmord. 1099 wurde Jerusalem erobert, Zehntausende von Juden und Moslems wurden umgebracht, alle überlebenden Juden wurden in Synagogen gesteckt. Die christlichen Kämpfer, die große Kreuze auf ihre Kleidung genäht hatten, zündeten diese Synagogen dann an. Sie ließen die Juden lebendig verbrennen, während sie in den Gebäuden herumliefen und sangen: Christus, wir beten dich an. Anschließend hielten die Kreuzfahrer unter Freudentränen einen Dankgottesdienst für ihren Sieg ab. Das sind unsere Vorfahren, wenn ich jetzt von der Religion spreche. Können wir daraus verstehen, dass das Kreuz bei den Juden kein Zeichen von Friede und von Freude ist? Dass selbst in den Schulbüchern es kein Plus gibt? Denn es erinnert an dieses Kreuz. Und manchmal kommen wir dann auch als Christen mit großen Kreuzen und möchten so dem Volk Israel klar machen, wir haben jetzt die gute Botschaft für sie. In der Geschichte lebt dieses Volk. Wir könnten weitergehen. Falsche Anschuldigungen und Pogrome im Mittelalter. Was gab es nicht alles, wo Juden schuld waren dafür? Es gibt ein Buch, eines der erschütterndsten Bücher, die ich gelesen habe. Vielleicht kennt es ein oder andere. Der gleiche Autor, der das Buch schreibt, und die Bibel hat doch recht, Werner Keller, hat ein Buch geschrieben und sie wurden zerstreut unter alle Völker. Und dieses Buch beschreibt die Geschichte nach der Zerstörung des Tempels bis rein in die Neuzeit mit all den Pogromen, mit all den Verurteilungen, mit all den Verfolgungen. Und da heißt es auch, dass im vierten Lateralkonzil, das war 1215, stempelte man die Juden als Außenseiter, indem sie besondere Zeichen an der Kleidung haben mussten. Der Judenstern kommt nicht von Hitler. Damals schon war es ein gelbes Zeichen. Oder es gab einen Judenhut eine Zeit lang und solche Dinge. Und zum Schluss wird es noch ganz schlimm. Für uns, die wir evangelisch sind, ich selber bin auch evangelisch, dass unser großer Reformator Martin Luther an dem Punkt total verblendet war. Schwer zu verstehen, wie man Römer 9 bis 11 liest und dann solche Aussagen macht. Die Bibel sagt, dass Israel eine Decke auf dem Gesicht hat und dass sie das helle Licht des Evangeliums noch nicht erkennen. Aber lassen Sie mich ganz deutlich sagen, ich glaube, wir Christen haben genauso eine Decke auf dem Gesicht, oft wenn es um die Themen geht. Da gibt es keinen Unterschied. Und das sagt Luther in einem seiner Bücher, auch in Predigten: Juden sind Brunnenvergifter, rituelle Mörder, Wucherer, Parasiten der christlichen Gesellschaft, schlimmer als der Teufel, schwerer zu bekehren als Satan selbst. Sie sind zur Hölle verdammt, sie sind in Wahrheit der Antichristus. Ihre Synagoge sollen zerstört und ihre Bücher verboten werden. Sie sollen gezwungen werden, mit ihren Händen zu arbeiten. Zweifelt nicht, Christus, Geliebte, dass ihr nach dem Teufel keinen bitteren und gewalttätigeren Feind habt als den rechten Juden. Und dann in einer anderen Aussage: Verbrennt ihre Synagogen und Schulen. Was nicht brennen will, begrabt mit Erde, sodass kein Stein mit Trümmern übrig bleibt. Zum anderen, dass man auch ihre Häuser und desgleichen zerbreche und zerstöre. Und ihre Bücher sollen verboten werden, sie sollen von den Fürsten aus ihren Gebieten gejagt werden, denn Gottes Zorn ist groß über sie. Darum weg mit ihnen. Und selbst sogar bis hin am Ende seines Lebens war Luther an diesem Punkt unverändert, sogar eher noch radikaler. In seiner letzten Sonntagspredigt, 14. Februar 1546, 3 Tage vor seinem Tod, erteilte Luther im Anschluss an die Predigt eine Vermahnung wider die Juden. Darin bezeichnete er die Juden als der Christen öffentliche Feinde, die von den Regierenden aus ganz Deutschland vertrieben werden sollen. Ich habe mir überlegt, 3 Tage vor seinem Tod. Ich denke schon, dass er in den Himmel gekommen ist. Ich frage mich, was er jetzt drüber denkt. Das wundert auch nicht, dass im Grund hier die Grundlage gelegt wird für vieles, was nachher kommt in Deutschland. Auch die Grundlage für all das, was dann im Holocaust passiert mit. Und als 36 Hitler von Kirchenmännern angesprochen wurde, dass einige es wagten, doch was zu sagen wegen der Misshandlung der Juden, da war seine Antwort: Was beschwert ihr euch? Ich befolge nur, was ihr jahrhundertelang gelehrt habt. Und im Nürnberger Prozess hat Julius Streicher, der Herausgeber von diesem Hetzblatt der Stürmer, Folgendes gesagt: Dr. Martin Luther säße heute an meiner Stelle auf der Anklagebank, wenn dies Buch von der Anklagevertretung in Betracht gezogen würde. In dem Buch Die Juden und ihre Lügen schreibt Dr. Luther: Die Juden seien ein Schlangengezücht, man solle ihre Synagoge niederbrennen, man solle sie vernichten, genau das haben wir getan. Und interessanterweise, vielleicht nicht als Zufall, war die Reichspogromnacht, die Verbrennung der Synagogen, in der Nacht von Luthers 455. Geburtstag. Und wisst ihr, das sagt Gott noch was. Das sagt Gott nämlich in seinem Wort auch ganz deutlich in Zacharja 2,12: Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Ich weiß nicht, ob wir die Übung machen sollten, uns gegenseitig mal ins Auge zu greifen. Aber eines bin ich überzeugt: Es wäre was vom Schmerzvollsten, was wir tun können. Und Gott sagt hier: Wer sein Volk antastet, der tastet seinen Augapfel an. Und da gibt es 2 Möglichkeiten der Auslegung, auch in diesem Text, die mich beide sagen. Das eine, dass Gott sagt, er tastet seinen, also Gottes Augapfel an, und Gott reagiert sehr, sehr sauer und hart an dem Punkt. Manchmal wartet er sehr lang. Aber wir können nachweisen, dass alle Völker, die das Volk Israel angetastet haben, über kurz oder lang unterm Gericht waren. Machen wir uns da gar nichts vor. Gottes Geduld geht manchmal sehr lange, aber Gott vergisst es nicht. Und das andere, was vielleicht auch eine Auslegungsmöglichkeit wäre, heißt, dass wir unseren Augapfel antasten. Der tastet seinen Augapfel an. Und wissen Sie, was passiert, wenn ich meinen Augapfel antaste? Dann werde ich blind. Und wenn wir mit dem Volk Gottes nicht richtig umgehen und wir Gott hier in die Quere kommen, besteht die Gefahr der Blindheit. Und lassen Sie mich es ganz offen sagen. Holocaust sind furchtbare Dinge. Und wahrscheinlich gibt es niemand hier im Raum, der sagen kann, ich war daran beteiligt. Vielleicht denken wir hätten es anders gemacht. Ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich sicher. Wir kommen in die Zeit rein, wo die Frage sein wird, was machen wir jetzt mit dem Volk Israel? Und in der Idea war vor kurzem eine Überschrift: Israel spaltet die Evangelikalen. Wir werden die Gelegenheit kriegen, glaube ich sicher, zu sagen, was machen wir jetzt? Wie gehen wir jetzt um mit diesem Volk? Wie gehen wir jetzt um mit Israel? Nicht im Holocaust, aber jetzt in dem, was anläuft und was kommt. Und dieses ganz Besondere an diesem Volk ist auch die Tatsache, wie wir es in diesem Bund schon hören, dass Gott dieses Volk mit diesem Land verquickt hat. Drei Dinge gehören zusammen hier. Gott, Volk und Land. Und als viertes die Stadt Jerusalem. Aber Gott hat es alles ineinander verquickt. Ob das uns passt oder nicht. Und deshalb ist nicht nur die Frage, was machen wir mit diesem Volk? Sondern wir müssen auch erkennen, dass wenn es um dieses Land geht, dann ist einfach kein Land wie jedes andere, das wir einfach behandeln können wie irgendein anderes Land. Sondern, so wie Gott sagt, mein Volk, sagt er auch mein Land. Und da gibt es eine Textstelle, die habe ich da schon mal so im Vorab reingesetzt in diese Folie. Diese Folie zeigt so verschiedene Perspektiven Israels zur Zeit Salomos, dann Israel heute, wie klein es geworden ist. Dann da unten so ein Stück, wie diese Israel-Geschichte gedacht war, auch mit Barak und wie diese ganzen Autonomiegebiete sind, dass Israel dann dieses kleine Land aussieht wie so ein Schweizer Käse. Ganz durchlöchert. Und dann groß Israel, was Gott sagt, was noch kommen wird in der Zukunft. Und dann gibt es einen Text und dieser Text sollten wir sehr, sehr ernst nehmen. Denn da sagt Gott in Joel 4, Vers 2, ich will alle Heiden zusammenbringen und will sie ins Land Josaphat hinabführen und will dort mit ihnen rechten wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heiden zerstreut und mein Land geteilt haben. Es wäre ein interessanter Ausflug, zu schauen, wie Gott reagiert, auch bei Menschen, die sein Land teilen. Verstehen Sie, das Problem, das ich habe, es ist nicht meine Sache. Ich habe es nicht entschieden. Aber eines weiß ich sicher, wer hier dagegen geht, der hat nicht ein Problem mit der politischen Situation, sondern hat ein Problem mit Gott. Der hat ein Problem mit dem lebendigen Gott und seinen Zusagen und seiner Treue und dem, was er heilsgeschichtlich tut. Und deshalb, ich habe jetzt nicht die Zeit, so ganz über das Land zu reden. Das wäre ein eigenes Thema, über die Zerteilung und Zerstückelung des Landes. Aber es lohnt sich, hier wirklich die Fakten anzuschauen und zu sehen, wie zum Beispiel viele Teile dieses Landes gekauft wurden, zum Beispiel sehr teuer bezahlt. Gekauft von irgendwelchen arabischen Fürsten und Großgrundbesitzern, die mit der Wüste dort in der Gegend nichts am Hut hatten. Aber sich zahlen ließen zum Teil, dass es Preise waren wie Weizenland in Amerika. Und das andere, dass schon 1917 unter dem damaligen Palästina-Mandat es die Situation gab, dass der englische Außenminister schon damals versprochen hat, dass auf diesem Gebiet von Palästina eine Heimstätte entstehen soll für das jüdische Volk. Wenn wir jetzt mal ganz menschlich denken, wie viel wären gerettet worden, wenn diese Heimstätte damals da gewesen wäre. Aber vergessen wir nicht, niemand wollte dieses Volk. Nicht nur Deutschland im Holocaust, auch die anderen Völker nicht. Hitler wollte es verkaufen. Nimmt's doch. Ich hab's los. Und was wurde gemacht dann mit diesem sogenannten, mit der Balfour-Erklärung? Das Land wurde aufgeteilt und wurde 77% dieses großen Mandatsgebietes abgetrennt. Und es wurde das frühere Transjordanien, weil das Öl und die ganze politische Situation im Weg waren. Und 23% wurde das kleine Stück, was dann Israel sein sollte. 23%. Und auf den 23%, die auch nicht anerkannt waren, als 1948 die Staatsausrufung war, auf diesen 23% entsteht jetzt und soll entstehen ein Palästinenserstaat. Es wäre ein Thema für sich, die Dinge mal wirklich anzuschauen. Eines stimmt auch, wenn es um dieses Thema geht, hat der Teufel eine Propaganda der Lüge, die wir nur dadurch entlarven können, indem wir uns wirklich den Tatsachen und den Fakten zuwenden. Nichts mit nur einfach besetztem Land. Und natürlich war es so, weil das nicht anerkannt war und weil damals schon 1948 bei der Ausrufung des Staates die umliegenden arabischen Länder Nein sagen und greifen das kleine Land an. Das Verrückte war, dass das kleine Land gesiegt hat. Ich war gerade jetzt in Israel und unser Reiseführer hat es wieder so erklärt, dass damals die Briten die meisten entscheidenden Punkte, strategischen Punkte, übergaben sie damals den Arabern. Weil sie sagten, die Juden haben eh keine Chance, hier zu überleben. Und mit ihnen brauchen wir uns nicht mehr auseinanderzusetzen. Aber wieder alle Erwartungen hat dieses kleine Volk, das da war, unbewaffnet in vielem, hat dieses kleine Volk nicht nur überlebt, sondern Gebiete dazu gewonnen. Und so war es jedes Mal. Und all die Kriege, die waren, wurden Israel entweder aufgedrängt oder sie wurden direkt angegriffen. Und in jedem Krieg hat Israel dazu gewonnen. Und es wäre eine hochinteressante Geschichte, sich von Soldaten erzählen zu lassen, was da alles für Wunder passiert sind. Ich bin manchmal staunend in Israel gesessen und habe diese Geschichten angehört. Was der lebendige Gott tat, damit eine riesige Übermacht von Feinden es nicht geschafft hat, dieses Volk und dieses Land zu zerstören. Ich bin tief überzeugt, egal wer gegen dieses Volk und dieses Land angeht, Gott selber wird für sie streiten. Aber, jetzt kommt's aber, entscheidend wird sein, was machen wir als Gläubige? Und deshalb, auch hier, wenn es um dieses besetzte Land geht, auch die Frage, wenn wir uns vorstellen, Hitler hat Europa angegriffen, hat Länder eingenommen, wer von uns würde sagen, jetzt machen wir Attentate und Selbstmordterrorismus, damit die Länder wieder zurückkommen? Und wenn ihr Frieden wollt, dann gebt das Land wieder her. So umgedreht sind die Dinge. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir anfangen, die Dinge wirklich von der Bibel zu sehen. Ich muss ganz deutlich sagen, ich habe überhaupt nichts gegen das sogenannte palästinensische Volk. Ich komme nachher noch drauf zurück. Dieses Volk leidet ungeheuer. Aber genauso leidet Israel. Aber da werden wir nachher noch dazu schauen. Aber eines, und das sieht man wieder ganz genau, wie Gott umgeht mit diesem Volk. Dieses Volk ist auch ungewöhnlich in der Rückkehr ins Land. Wenn wir uns vorstellen, dass dieses Volk 2000 Jahre zerstreut war unter alle Völker. Wenn wir uns überlegen, was von Deutschland übrig wäre, wenn man uns so zerstreuen würde unter alle Völker. Und 2000 Jahre später sucht man sie dann wieder. Glauben Sie, man wird sie finden? Bestimmt nicht. Und Gott sagt in seinem Wort, und ich finde es so faszinierend, wir leben in der Zeit der prophetischen Erfüllung vor unseren Augen, wo Menschen, die danach gesehnt sich haben, weil sie wussten, von der Bibel sowas kommt, hätten viel dafür gegeben, in der Zeit zu leben. Und da sind all die Dinge, die die Bibel sagt über die Rückkehr, vor unseren Augen erfüllt. Und wir können das beobachten. Und da gibt es Textstellen in der Bibel, die sind so klar, dass Gott sagt zum Beispiel, man wird eines Tages nicht mehr sagen, der Gott, der sie aus Ägypten geführt hat, sondern der Gott, der sie aus dem Land des Nordens geholt hat. Und ich weiß nicht, wie viele Leute damals genau dabei waren in Ägypten. Man schätzt so 600.000 etwa, die da aus Ägypten gekommen sind. Aber eines weiß ich. Der sogenannte zweite Exodus aus dem Land des Nordens der früheren Sowjetunion ist jetzt schon größer als damals der Exodus aus Ägypten. Geht nach Israel, schaut es euch an. Wenn ich in Israel bin, denke ich immer, auf einem kleinen Minifleck die ganze Welt. Schau diese Menschen an, von allen Völkern. Da sagt die Bibel an einer Stelle, in einem Ausdruck im Hebräischen, dass sie aus China kommen. Lange Zeit wusste man das gar nicht, dass es in China Juden gibt. Aber jetzt sind auch schon welche da. Oder die Bibel sagt plötzlich diese Aussage, wo es heißt, wer sind denn diese, die wie Tauben in ihre Schläge fliegen? Ja, Flugzeuge gab es damals noch nicht. Bruder Stefan von der christlichen Botschaft könnte sicher da viel drüber erzählen. Spannende Geschichten, wie Gott sein Volk zurückholt. Einer meiner engsten Freunde ist Johannes Fazius, der ja auch zu uns zur Gemeinde gehört. Ein Mann, der 91 im Golfkrieg in Israel war, mit Gasmaske, wie es damals war, überall, Gebetskonferenz, mit Gasmaske, er sagt immer, wir sahen aus wie Hunde. Und in dem Moment, als sie da im Gebet sind mit Gasmaske, unter anderem auch Gustav Scheller mit dabei, da entsteht die Vision, mit Schiffen sie zurückzuholen, weil die Bibel auch von Schiffen spricht, die sie heimbringen. Und Gustav Scheller, der Gründer, der schon heimgegangen ist von Eben Eser und Johannes Fazius und andere, haben dieses Werk ins Leben gerufen. Andere holen sie mit Bussen. Genau wie es die Bibel sagt. Wenn wir Zeit hätten, wir könnten jetzt 100 Bibelstellen lesen. Und ich möchte Ihnen Mut machen, das zu tun. Es gibt nichts Interessanteres und Begeisternderes als Gottes Prophetie in Erfüllung. Und das zu beobachten und zu sehen und zu sagen, da. Genau wie es da steht. Und da drin liegt auch was von der Treue Gottes. Wenn ich frage, wie treu ist Gott zu mir, dann kann ich sagen, zu mir ist er so treu, wie ich ihn kenne, so viele Jahre. Wenn meine Eltern gläubig gewesen wären und vielleicht meine Großeltern, könnte ich sagen, ich kenne ihn in der Treue in 3 Generationen. Aber wissen Sie, wo die einzige Möglichkeit besteht, Gottes Treue über hunderte und tausende Jahre zu sehen? Im Volk Israel. Da liegt die Möglichkeit zu sehen, die Treue Gottes und die Genauigkeit Gottes. Wenn wir in dieses Land hineinschauen, dann sehen wir, wie all diese Dinge sich erfüllt haben, die die Bibel sagt. Ich habe erwähnt, es gibt hunderte von Hinweisen und Textstellen auf diese Zeit. Und da wird erzählt von den Blumen, die im Land sind. Da wird erzählt, dass dieses Land wieder grün wird. Dass die Wüste blüht, dass der Regen wiederkommt, ja sogar, dass die ganze Welt Früchte empfangen wird aus diesem Land. Gehen Sie nach Israel, schauen Sie es an. In Israel sehen Sie Gottes Prophetie Wort für Wort erfüllt. Oder ein anderes Beispiel zu diesem Land. Ja, vielleicht ein Gedanke noch, den ich auch auf der Folie noch erwähnen möchte. Da heißt es, sie werden auf den Bergen Samarias wieder pflanzen. Wissen Sie, wo die Berge Samarias sind? Das sind die Siedler. Das sind die bösen Leute. die wir uns immer so vorstellen, wie wenn sie ständig mit Vollbewaffnung rumlaufen. Menschen, die genau das tun, was hier steht. Und lassen Sie mich ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich ein Problem. Denn wenn ich der Bibel glaube, dann muss ich auf der Seite dieser Menschen stehen. Dann kann ich nicht nur einfach von Siedlern sprechen, die so schnell wie möglich aus dem Land raus sollen. Und hier wird es Konfliktfeld sein. Stehen wir zu dem, was die Bibel sagt? Oder stehen wir zu dem, was die Welt sagt? All die Dinge sind da. Die Tiere sind wieder da und so weiter. Und genauso erbarmt sich Gott, so heißt in vielen Textstellen, über die Trümmer. Das Land wird wieder aufgebaut. Ich bin viele Jahre immer wieder in Israel und ich staune jedes Mal, was neu aufgebaut wurde. Wie die alten Städte entstanden sind. Wie die Trümmer zum Leben gekommen sind. Und lassen Sie mich eines auch ganz deutlich sagen. In der Zeit der anderen Herrscher in diesem Land wurde nichts dergleichen gemacht.
Da wurde noch eher zerstört.
Ganz genau. Da wurde zerstört.
Der wird durch die Palästinenser unwiederbringlich zerstört.
Ja.
Die graben unterirdisch und werfen es weg.
Ja. Da wurde zerstört. Das Land wurde zur Wüste. Und interessant eines auch, als das Volk, dem das Land gehört, zurückkommt, dann fängt das Land wieder an zu leben. Volk und Land gehören zusammen. Und da sagt die Bibel, dass Fremde kommen, um mithelfen aufzubauen, dass die Söhne der Unterdrücker ihnen zu Füßen fallen. Auch wir Deutsche, die wir dieses Volk gequält und unterdrückt haben, wie wunderschön, wenn wir mit Menschen zusammen sind in Israel und uns entschuldigen dürfen für das, was Deutschland ihnen angetan hat. Ich habe tiefe Erfahrungen gemacht mit Jugendlichen in Israel und Menschen, die aus dem Holocaust gekommen sind. Was vom Bewegendsten, was ich erlebt habe in meinem Dienst. Die Söhne der Unterdrücker kommen. Und all das, was die Bibel sagt, passiert. Und genauso wird passieren, was Gott weiter sagt. Und jetzt machen wir Pause und werden uns dann, wie lange, kann mir kurz jemand helfen? Mein Chef in der Technik. Halbe Stunde?
Halbe Stunde Pause.
Genau, weil es geht auch um die Technik. In einer halben Stunde bitte wieder hier.